Kompetenz, Exzellenz, durch Führung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Herzlich willkommen zu dieser Folge dieses Podcasts, in dem wir die Charta des Managements von Veränderungen weiter vorstellen. In der letzten Folge hatten wir ja die ersten drei Elemente vorgestellt und ich freue mich, dass ich Ihnen heute die weiteren fünf Elemente zusammen mit Carina Schneppenheim, der Gründerin von Chascara, vorstellen kann. Herzlich willkommen, Frau Schneppenheim, zu unserer zweiten Folge zum Thema Charta des Managements von Veränderungen.
Hallo Herr Kugelmann, schön, dass ich wieder hier mit dabei sein darf.
Vielleicht können Sie den Zuhörern noch mal kurz abholen und die ersten drei Elemente, die wir vorgestellt haben, noch mal kurz zusammenfassen.
Sehr gerne. Genau, wir hatten den ersten der acht Grundsätze, das zielorientierte Management, in der letzten Podcast-Folge angesprochen, wo es darum ging, dass wir eben zunächst einmal eine systematische Planung, Steuerung und Kontrolle dahingehend fokussieren, in dem Sinne, wo drückt denn der Schuh, wo wollen wir mit dem Projekt eben hin, wie müssen wir oder wie können wir vielmehr den Erfolg an der Stelle messen, wie sollten wir uns organisieren, das Ganze planen und dementsprechend dann auch kontrollieren, sodass wir im Endeffekt den konkreten Sollzustand definieren. Der zweite Grundsatz, keine Maßnahme ohne Diagnose, da geht es konkret darum, die Ist-Situation systematisch zu analysieren und den Soll-Zustand eben möglichst konkret zu beschreiben. Und zwar nicht nur aus einer Vogelperspektive, sondern sozusagen am Ort des Geschehens, nämlich mit der oder in Bezug dahingehend, dass wir die betroffenen Beschäftigten und Führungskräfte eben befragen. Und der dritte und zuletzt behandelte Grundsatz betraf das Thema ganzheitliches Denken und Handeln, dass wir hier eben sowohl die Hardware als auch die Software eben in den Fokus der Betrachtung stellen. Das heißt also hier ganz konkret eine Organisation unter drei Gesichtspunkten analysieren oder beziehungsweise eben in den Fokus der Betrachtung nehmen, nämlich auf der einen Seite die Strukturen und auf der anderen Seite eben die Verhaltensweisen und das sogenannte kulturelle Netz, was dem Ganzen zugrunde liegt.
Dann steigen wir jetzt in diesen nächsten Grundsatz ein, den vierten Grundsatz, beteiligen Sie die Betroffenen.
Da kann man ganz klar sagen, wir hatten gerade eben schon darüber gesprochen mit der Ist-Analyse, wo es ja im ersten Schritt darum ging, tatsächlich die betroffenen Personen mit einzubeziehen. Und das ist eben ein wichtiger Aspekt, nämlich dass man zunächst einmal die Basis dafür schafft, um bessere Entscheidungen zu treffen, dass man nämlich da eben konkret die Betroffenen nach Details eben fragt, was sind denn eigentlich praxisgerechte Lösungen, die eben auch zu einer Verbesserung des Zustandes führen. Das heißt, durch den zweiten Step sozusagen, dass wir die Betroffenen mit einziehen, erzeugen wir entsprechend natürlich auch Motivation, dass wir hier gemeinsam eben eine Entscheidungsvorbereitung treffen. Und der dritte und letzte Punkt ist eben dadurch nicht nur, ich beziehe in die Entscheidungsfindung mit ein und erzeuge Motivation durch eine aktive Beteiligung, sondern im dritten und letzten Aspekt dann auch, dass ich eine höhere Identifikation der Betroffenen eben sicherstelle, denn das kennt jeder, der einbezogen wird, nicht nur um die Umsetzung, sondern auch in die Entscheidungsfindung, identifiziert sich natürlich mit dem Projekt und eben mittel- bis langfristig betrachtet damit eben auch mit dem Unternehmen um ein Vielfaches mehr, als wenn wir an der Stelle einfach drüber hinweggehen und aus sagen, einer Management-Ebene oder Perspektive heraus hier die Entscheidung treffen.
Aus meiner Sicht hat dieser Grundsatz auch extrem viel, sich mit dem Führungsverständnis zu tun. Der eine oder andere möchte jetzt auf das, was Sie sagen, ich weiß doch, was ich verändern muss. Und wenn ich dann mit jedem drüber diskutiere, die Zeit habe ich doch gar nicht. Und ich weiß doch, was geht. Ne? Das ist vielleicht so diese Sorge. Und es ist natürlich schon als Führungskraft, wenn ich zu meinen Mitarbeitenden gehe und die frage, bekomme ich Antworten, mit denen ich dann auch umgehen muss. Wenn ich aber wirklich das Selbstbewusstsein habe, dass ich verstehe, wo man hingehen muss, dann halte ich auch die Gespräche mit den Betroffenen aus. Entweder weil ich die Betroffenen überzeuge, weil meine Sichtweise richtig war, oder weil ich die Größe habe zu verstehen, hier muss ich meine eigene Sichtweise auch nochmal verändern. Und das, glaube ich, bedeutet natürlich für eine Führungskraft schon ein großes Selbstbewusstsein, in die Diskussion reinzugehen, zuzuhören, dort, wo Führung notwendig ist, im Sinne, die Betroffenen von was zu überzeugen, zu überzeugen, dort, wo die Betroffenen was zu sagen haben, auch zuhören und die eigene Position zu überdenken. Also schon eine große Herausforderung für die Führungskraft.
Ich würde sagen, dass Führung definitiv nichts für Angsthasen ist, denn den man bekommt, wie Sie sagen, wenn man Menschen fragt und eine eigentlich sehr ehrliche Rückmeldung, wie Sie sagen, damit umzugehen, so Feedback-Kultur ist definitiv etwas, wo wir sicherlich in Deutschland auch noch einiges an Aufholbedarf haben. Und Sie haben so zwei Vorurteile, die ich ganz häufig höre, genannt, nämlich den ersten Punkt, dass die Beteiligung der Beschäftigten häufig Zeit und damit eben auch Geld kostet. Und auf der anderen Seite eben das zweite Vorteil, dass wenn wir mit jedem reden, dass wir im Endeffekt gar nichts mehr machen, anstatt reden. Und da würde ich ganz klar sagen, Vorteil Nummer eins, definitiv, das kostet zunächst einmal Zeit, wenn wir eben die Betroffenen mit einbeziehen, aber die Zeit holen wir im Endeffekt im Rahmen der Realisierung, der Umsetzung eines Change-Projektes um ein Vielfaches wieder mit rein, nämlich da, wo wir ganz klar, da sind wir wieder bei dem zweiten Grundsatz, keine Maßnahme ohne Diagnose, dass wir da nämlich ganz konkret die Details erfragen, wie ist der Ist-Stand und was soll bzw. kann geändert werden. Und der zweite Aspekt, stimmt, wir müssen nicht mit jedem Einzelnen reden, sondern wir sollten mit den Menschen reden, die direkt davon von der Veränderung betroffen sind und dementsprechend auch eben bei der Veränderung mit unterstützen können, wollen und sollen. Und das ist aus meiner Sicht ein häufiges Missverständnis. Es geht nicht darum, mit jedem zu reden, sondern mit den betroffenen Menschen.
Ein anderer Punkt, der da entgegengehalten werden könnte, ist ja dieser Satz, ich kann doch nicht mit den Fröschen reden von dem Teich, den ich austrocknen möchte. Ist natürlich ein Führungsstil, den kann man schon probieren. Ich glaube tatsächlich, wenn man eine sehr kritische Abteilung oder ein Team hat, wo sehr kritisch ist, mag es vielleicht hilfreich sein, dass man davor vielleicht sich mal eine Sicht holt, eine eigene Meinung bildet, vielleicht mal eine Außensicht holt. Aber dann spätestens muss man auch in das Gespräch mit dem Team gehen. Vielleicht muss man sich mit dem Team, das große Widerstände zeigt, das die Veränderung nicht möchte, das vielleicht wirklich auch eine Veränderung von außen benötigt, hilft es, sich ein Bild zu machen, aber irgendwann muss man das Gespräch führen, und zwar bevor die Entscheidungen getroffen sind, weil wenn alle Entscheidungen getroffen sind und man dann mit den Teams spricht oder mit den Kritischen, dann fühlen die sich ja überhaupt nicht mehr abgeholt und dann werden die Extremwiderstand zeigen. Ich glaube, dass man das mit so Glaubenssätzen, die da manchmal rumschwirren, dass man die wirklich hinterfragen muss. Am Schluss wird die Beteiligung der Betroffenen nicht auszuschließen sein, wenn Veränderung gelingen soll.
Definitiv, und vor allem spielt ja auch auf der einen Seite wieder der Grundsatz 2, keine Maßnahmen und Diagnosen rein, wo es wieder um die strukturierte Analyse des Ist-Zustandes geht, wo ja eben tatsächlich nochmal der Grund, die Veränderungsbewegung dargestellt sein sollte. Auf der anderen Seite, weil Sie auch gerade sagten mit dem Team, es geht natürlich, das ist ja ein Stück weit der entsprechende weiter nachfolgende Grundsatz, wo es ganz klar darum eben geht, dass wir natürlich eben auch die Schlüsselpersonen in einem solchen Veränderungsvorhaben auswählen sollten und da eben auch mit Bedacht. Denn ich glaube, jeder kennt das, dass natürlich Menschen, da sind wir wieder bei diesen kulturellen und verhaltensbezogenen Vernetzungen, dass das einen Einfluss darauf hat, auf die Gruppendynamik, auf die Zielverfolgung und Umsetzung des Ganzen.
Der nächste Grundsatz, leisten Sie Hilfe zur Selbsthilfe, das schreit ja schon förmlich, dass dort ein gewisses Führungsverständnis dahinter steht.
Die Hilfe zur Selbsthilfe, ja, ich finde, das ist ein ganz schöner Aspekt, so auch aus der systemischen Arbeit, aus dem Coaching, aus meiner Sicht auch ein Aspekt der Führung, den wir viel häufiger praktizieren sollten. Und gerade wenn wir überlegen, in so einem Veränderungsprojekt, da ist natürlich, da stoßen viele an ihre Grenzen, weil man ja häufig doch so ein Stück weit die gewohnten Routinen und Prozesse eben ad acta legt, sich aus der Komfortzone heraus bewegt, weil man eben nicht mehr oder weil man viel mehr eben dispositive und konzeptionelle Aufgaben bewältigt, die eben sonst nicht alltäglich anfallen. Und da ist dann natürlich die Führung gefragt, und dann eben auch unterstützend dort tätig zu werden, wo es vonnöten ist, aber eben auch im Endeffekt das Team oder den Einzelnen so zu mobilisieren und sich dann eben entsprechend auch wieder rat zu machen. Das kann natürlich eine Unterstützung sein in Form von Feedback, in Form von Moderation, von einer Beratung, manchmal auch einfach als Sparringspartner zu dienen. Aber im Endeffekt die Aufgabe der Führungskraft ist es, sämtliche Störfaktoren, die eben auf dieses Veränderungsvorhaben wirken, zu beseitigen oder zumindest mit zu unterstützen an der Stelle.
Häufig wird man ja Führungskraft, weil man in seiner Aufgabe irgendwie gute Leistungen bringt. Jetzt ist es ja eine Veränderung, ne, dass man nicht mehr tun muss, sondern in so eine Coaching-Rolle auch gehen darf. Ich glaube, wenn man diesen Schalter als Führungskraft umgeht, dann kann es umlegen kann, dann kann es auch sehr befreiend werden, dieses Prinzip. Leisten Sie Hilfe zur Selbsthilfe, weil man selber nicht mehr alles leisten muss, aber beraten darf.
In jedem Fall, vor allem ist ja, das ist aber wieder so ein Stück weit aus meiner Sicht auch, wir reden ja die ganze Zeit immer über die Betroffenen, die Beschäftigten, die Veränderungen umsetzen sollen. Aber auf jeden Fall ist da natürlich auch ein Stück weit die Führung gefragt. Inwiefern ist die Führungskraft selbst in der Lage, in der Rolle, das Team an der Stelle somit zu begleiten und eben nicht wie der Erste alles zu werden und klassisch zu führen, sondern da als Sparringspartner mehr zu agieren.
Bevor wir über Veränderungsmanagement geredet haben, war ja der Begriff Organisationsentwicklung vielleicht so ein klassischer Begriff. Der nächste Grundsatz redet nicht von Organisation, sondern sagt, steuern Sie prozessorientiert, was ja häufig nicht so in der Denkweise von Organisationen ist. Warum hilft diese Prozessorientierung?
Im Endeffekt, wenn wir uns, ich sag mal, so klassische Prozesse aus anderen Bereichen anschauen, da schauen wir auch immer, wie ist sozusagen die Visierung, wo müssen wir im Endeffekt Parameter verändern, damit eben das Ergebnis gut wird. Und so ist es im Endeffekt auch genauso, wenn wir über Change-Projekte reden, dass wir immer da auch schauen, inwiefern muss ich das Tempo dosieren, inwiefern muss ich entstörende Tätigkeiten ausführen oder Entstörungsarbeit leisten. Inwiefern muss ein Arbeitsschritt abgeschlossen werden, bevor der nächste angegangen werden kann? Und das ist im Endeffekt damit gemeint, dass im Endeffekt die Führungskraft sozusagen die Hand am Puls des Geschehens haben muss und je nachdem eben, wenn eine Situation ist, erfordert, dann eben auch einzugreifen. Und im Endeffekt hat man es bei einem Veränderungsprojekt nicht nur mit Arbeitsprozessen, sondern eben auch immer wieder mit Lernprozessen, schließt so ein Stück weit bei der Hilfe zur Selbsthilfe, bei dem vorangegangenen Grundsatz wieder mit an, dass wir eben nämlich auch darüber uns bewusst werden, wir können zwar Maschinen programmieren, aber Menschen sind halt nun mal Individuen und damit haben wir auch unterschiedliche Lernkurven im Rahmen eines Veränderungsprozesses, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und der andere Aspekt, Sie sprachen auch in der letzten Folge darum, dass es ja auch um Emotionen geht. Und das ist so der zweite wesentliche Aspekt. Menschen sind eben anders als Maschinen durch eben Emotionen gekennzeichnet. Und ich glaube, so der Mensch ist ja in sich ein sehr, sehr komplexes Wesen mit all diesen Zusammenhängen, die wir so gar nicht eben an der Stelle erfassen können. Aber in dem Sinne braucht es eben auch ein entsprechendes Maß an Einfühlungsvermögen, an Empathie seitens der Führungskraft, um eben ein Stück weit einen Eindruck davon zu bekommen, wie ist die Stimmungslage, wie ist die Verfassung der Teammitglieder. Ist es zu viel? Das heißt, muss ich unter Umständen das Tempo reduzieren? Muss ich unter Umständen dann in die Rolle als Moderator, als Sparringspartner springen, um eben da einen Arbeitsprozess oder einen Arbeitsschritt abschließen zu können, zum nächsten überzugehen? Also ich sag mal, so ein Stück weit ist es die Aufgabe der Führungskraft, die Signale, die Stimmungslage des Einzelnen und des Teams aufzunehmen und unter Umständen eben die Spannungen dann auch aufzulösen. Das heißt also Führung vor Ort. Also die Doppler und Lauterburg nennen es so schön Management by Wandering Around, dass ich da eben wirklich mich mit den Menschen auseinandersetze, zuhöre, Widerstände und Konflikte wahrnehmen und auch offen anspreche. Das ist ja etwas, was wir auch nicht ganz so gerne tun, was aber eben für den Verlauf und den Erfolg des Projektes eben entscheidend sind.
Ja, Sie haben gesagt, dass man natürlich Menschen nicht mit Maschinen vergleichen können. Maschinen mögen sehr kompliziert sein. Mit Menschen wird es immer komplex. Das ist vielleicht der Unterschied. Mich erinnert es aber, was Sie erzählen. Ich war in einem Praktikum bei einem großen Industrieunternehmen und da wurde eine ganz wichtige Maschine umgebaut. Die war wirklich zentral für die Produktion. Wo die dann wieder angelaufen ist, da waren die gesamte Fachpersonal an der Maschine. Also da waren Schlosser, eine Elektrikerin, ein Maschinenführer, die waren alle da, dass wenn bei dieser Maschine irgendwas passiert, dass man sofort eingreifen kann. Also bei der Maschine wird das sehr ernst genommen. Wenn ich jetzt eine Veränderung bei Menschen mache, dann muss ich wirklich sagen, wenn so eine Veränderung angekündigt ist, dann ist es für mich ganz entscheidend, dass die Führungskräfte jetzt genauso wie dort an der Maschine, die wichtig ist, bei den Menschen ist, die wichtig sind. Natürlich hängt dieser Vergleich etwas, weil Menschen natürlich nicht Maschinen sind, aber schon spannend, wie viel Wartung und Betreuung in eine produktionsentscheidende Maschine investiert wird. Und bei unseren Menschen, wo in jedem Firmenleitbild drinsteht, wie wichtig die Menschen sind, da vergessen wir das. Und von daher finde ich das wirklich einen ganz entscheidenden Tipp, dass man wirklich dann bei den Menschen ist. Wir sind jetzt auch in Zeiten von Homeoffice und Ähnlichem. Ich denke, dass die Führungskraft bei so einer Veränderung auch wirklich überlegen muss, was geht hier remote und wo muss ich wirklich vor Ort sein, wo muss ich bei meinen Mitarbeitenden sein.
Und noch ein wesentlicher Aspekt, den ich gerne mit einbringen wollen würde, das Thema Planung. Natürlich war ja das, was wir eingangs gesagt hatten, man braucht ein zielorientiertes Management. Definitiv, aber ein Ziel zu haben heißt eben nicht, dass man in der operativen Umsetzung dann eben sich die Flexibilität nimmt, sondern dass man auch da dann eben in Abhängigkeit von der Gruppendynamik, von den Emotionen der Menschen, von der Geschwindigkeit eben unter Umständen da auch die Planung anpasst. Also ich sage mal sozusagen stur auf das Ziel, aber eben ein Stück weit flexibel in der Umsetzung. Das ist etwas, was ich häufig in der Praxis erlebe, dass das so ein Stück weit verloren geht, dass wir eben vergessen oder so in den Hintergrund der Betrachtung rückt, dass wir die Möglichkeit haben, die Umsetzung flexibel zu gestalten. Es ist wichtig, ein klares Ziel zu haben, aber die Umsetzung im Projektverlauf, die darf und die sollte angepasst werden.
Da zahlt, denke ich, auch ein, diese sieben Phasen der Veränderung, die ich in der Folge 15 dargestellt habe, dass Menschen natürlich irgendwann Widerstand zeigen. Sie sind vielleicht geschockt von der Veränderung. Irgendwann ist eine intellektuelle Akzeptanz, aber die emotionale Akzeptanz ist dann mit Frust verbunden. Wenn man dann aber anfängt, die Chancen in der Veränderung zu sehen, dann kann man auch wieder motivieren. Das heißt, die Mitarbeitenden gehen durch diese sieben Phasen durch in unterschiedlichem Tempo. Da ist natürlich, wenn man diese Empathie hat, wenn man an den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, dann wird man auch verstehen, wo stehen die gerade und muss dann, glaube ich, die Flexibilität auch haben, ohne, wie Sie sagen, das Endziel aus den Augen zu verlieren. Aber in der Geschwindigkeit muss man, glaube ich, etwas dynamisch sein und auch die Veränderung mag man vielleicht, dass das eine oder andere Vorhaben so nicht exakt funktioniert, wo man auch in der Veränderung etwas nachsteuern muss. Und wenn dann dieser Plan, den wir angesprochen haben, zum Dogma wird, das nicht mehr bewegbar ist, dann glaube ich, ist es falsch gedacht. Kommen wir zum vorletzten Grundsatz. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Entscheidend ist, dass Schlüsselpersonen sorgfältig ausgewählt werden.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem, oder es dockt sozusagen daran, was ich eben schon mit reingebracht habe, dass am Ende Prozesse durch Menschen gemacht oder ausgeführt werden. Das ist ja etwas, was wir häufig vergessen. Man kann Prozesse natürlich auf einem Blatt Papier oder im digitalen Raum und Rahmen aufzeigen, aber am Ende des Tages laufen Prozesse eben nur mal über Menschen. Und das gilt insbesondere bei Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Das ist etwas, was wir da in der Stelle sozusagen mit in unseren Mindset mit aufnehmen sollten. Und in dem Sinne ist ein wesentlicher Aspekt, wenn man eben eine Veränderung vorhat, dass man sich drei konkrete Fragen stellen sollte. Nämlich die erste Frage, wer ist an der Stelle oder wer sind potenzielle Verbündete, mit denen ich eben gemeinsam das Projekt umsetzen kann oder sollte, die mich dabei unterstützen. Wer sind die klassischen Opinion Leaders, so nennen es Doppler und Lauterburg, sehr schön. Also auch da wieder sozusagen, wenn wir über das Thema Kultur reden, wer ist da vielleicht nicht unbedingt in einer entsprechenden Schlüsselposition, hat aber durch eben seine durch seine Meinung einen entsprechenden Einfluss. Und der dritte und letzte Aspekt, auch ganz klar die Frage, wer hat denn eigentlich das Zeug dazu, einen Veränderungsprozess zu leiten? Und da eben konkret in diese Führungs- und diese Teamführungsrolle oder Projektführungsrolle auch reinzuschlüpfen.
Das war eine Lernkurve, die ich persönlich auch stark machen musste, durfte. Ich erinnere mich, dass wir auch Process Owner in Verantwortung gebracht haben, also die sich um Prozesse kümmern und die auch diese Veränderungen und die Verbesserungen in den Prozessen gestalten sollten. Und da liegt ja mal nahe, dass man sich überlegt, wer kennt sich in diesem Prozess am besten aus, wer ist vielleicht dort in der Organisation, und der oder diejenige, die müssen ja dann natürlicherweise Process Owner warten. Also in anderen Worten, ich hatte nur auf die rein fachliche Qualifikation in diesem Prozess, in diesem technischen Thema geachtet. Und wer da fachlich gut ist, der kann auch dort die Verantwortung übernehmen. Und die drei Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, zielen ja in eine ganz andere Richtung ab. Natürlich braucht man eine gewisse fachliche Kompetenz, wenn man irgendein Thema gestaltet. Aber das ist nicht das alleinige Kriterium, sondern die drei Kriterien, die Sie genannt haben, sind viel, viel mehr der Schlüssel.
Also konkret würde ich sagen, aus der Erfahrung, dass sämtliche persönliche und vereinsbezogene Voraussetzungen sehr viel entscheidender sind und im Vorhinein gegeben sein sollten, denn alles andere können wir im Zweifelsfall antrainieren oder im Endeffekt noch durch Schulung eben die jeweilige Person eben erfahren lassen. Und aus meiner Sicht ist es eben nicht nur eine Frage der Effektivität eines solchen Projektes, sondern eben auch ein Stück weit eine ethische Frage, nämlich dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Menschen an die Schlüsselstellen eben in einem Projekt setzen.
Kommen wir zum letzten Grundsatz, der zunächst vielleicht etwas verwirrend sein kann. Verwechseln Sie Information nicht mit Kommunikation.
Das magische Wort Kommunikation und in dem Falle auch nochmal lebendige Kommunikation, denn die Führungskraft ist im Endeffekt dafür verantwortlich, tatsächlich Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Wir hatten ja eben gesagt, oder Sie sagten ja auch, ich werde vielleicht nicht jeden dafür begeistern oder überzeugen können, aber genau das ist damit an der Stelle nämlich gemeint. Das ist im Endeffekt die Basis für den Erfolg des Projektes, und Information ist eben nicht Kommunikation, sondern es geht um einen offenen Dialog in beide Richtungen. Das heißt also nicht nur dieses, ich sende nach unten, sondern ich lasse auch die Möglichkeit zu, an der Stelle eben Rückfragen zu stellen, unter Umständen eben auch konkret eben auf Fragestellungen einzugehen, und zwar nicht nur Fragestellungen zu beantworten, sondern eben auch eine plausible Begründung. Warum müssen wir uns entsprechend verändern? Was ist der Auslöser dafür? Genauso wie, warum nehmen welche Menschen bestimmte Schlüsselpositionen ein? Warum ist der Zeitplan so aufgestellt, wie er verabschiedet wurde? Ein konstruktiver Umgang mit Widerständen, Konflikte offen thematisieren. Also ich glaube, das ist zwar der letzte, aber aus meiner Sicht mit der anspruchsvollste Grundsatz, den Doppler und Lauterburg hier mit verabschiedet haben, der eben ganz klar nochmal das, was Sie auch sagten, fokussiert, dass man da unter Umständen als Führungskraft darauf vorbereitet sein muss, dass man Dinge hört, die fordernd sind und unter Umständen eben jemanden auch ein Stück weit an eine Grenze bringen können, je nachdem, wo man es nicht geübt oder häufiger macht.
Ich glaube, Sie haben gerade eine umfangreiche Antwort an die Führungskräfte gegeben, die sagen, ich habe die Veränderung doch gut erklärt, warum tun die Leute das jetzt nicht? und ich habe es ein zweites Mal erklärt, ne? Das ist, da ist, ich habe gut informiert und das ist für mich auch so eine Erkenntnis, dass ich nicht glauben darf, dass eine Veränderung deshalb funktioniert, weil ich einfach sehr gut informiert habe. Natürlich muss ich gut informieren. Das ist das Basic, ne? Wenn ich nicht erkläre, was die Veränderung bedeutet oder was ich verändern möchte, natürlich muss ich informieren, aber das ist der kleinere Schritt. Und der wirklich spannende Schritt ist dann die Kommunikation, die dann entscheidet, ob Veränderung gelingt oder nicht.
Und Sie sagten ja eben auch, dass man unter Umständen auch in mehreren Kreisen kommunizieren muss. Also wenn man so diese klassischen Top-Down-Kaskaden, Führungskaskaden anschaut, dass man da eben unter Umständen auch nochmal in den Dialog mit einzelnen Gruppen, mit einzelnen Personen mit reingehen muss. Das ist eben einer der Erfolgsparameter, dass man da auch im besten Falle, wenn eben der reine Informationstransfer oder Transport notwendig ist, dass man da aber auch eine interaktive Form wählt, dass man auch den Austausch da an der Stelle fokussiert und fördert. Und vor allem einer der Aspekte ist, wir machen für alles mögliche Konzepte, auch für eine Kommunikation sollte es ein Konzept geben. Wann kommuniziere ich, wie regelmäßig kommuniziere ich, was kommuniziere ich, wie Sie sagten, zu Beginn, aber eben auch im Zeitablauf, dass man über entsprechende Aktivitäten, Projektfortschritte, Erfolge informiert. Dann wieder das Thema Führung vor Ort, dass man also auch da in dem regelmäßigen Austausch bleibt. Und vor allem einer der wesentlichen Aspekte, der mir manchmal so ein bisschen fehlt, wir sind in Deutschland ja doch sehr ernst. Das Ganze sollte im Zweifelsfall Spaß machen. Spaß machen, wenn man an der Stelle Erfolge feiert, Spaß machen, wenn man aber auch vielleicht einen totalen Fail hat, also so ein Stück weit Humor mit einzubeziehen. Natürlich sind wir in einer volatilen Welt und die letzten 2,5 Jahre steht unsere Welt Kopf. Ich glaube, das muss man gar nicht weiter ausführen. Aber so ein bisschen Humor und Spaß dabei ist aus meiner Sicht so wie die Prise Salz beim Backen, die nicht fehlen darf.
Ganz herzlichen Dank, Frau Schneppenheim, für die 8 Grundsätze, die Sie jetzt um einen 9. Grundsatz erweitert haben, den ich mir merken werde. Veränderung darf Spaß machen. Wir haben darüber gesprochen, managen Sie zielorientiert, keine Maßnahmen ohne Diagnose, denken und handeln Sie ganzheitlich, beteiligen Sie die Betroffenen, leisten Sie Hilfe zur Selbsthilfe, steuern Sie prozessorientiert, wählen Sie die Schlüsselperson sorgfältig aus, verwechseln Sie Informationen nicht mit Kommunikation und haben Sie Spaß. Frau Schneppenheim, was wollen Sie denn persönlich in 2023 noch verändern?
Oh, da gibt es jede Menge. Ich bin tatsächlich da, ich habe einen unsättlichen Durst sozusagen, aber mein persönliches Ziel ist es, mehr Wertschätzung mit in den Alltag zu bringen von ganz alltäglichen Dingen und ich glaube, dass das 9. und letzte Grundsatzprinzip, was Sie mit eingebracht haben, mehr Spaß. Mehr Spaß bei der Arbeit und mehr Spaß im Leben. Denn wann habe ich zuletzt so gelacht, dass mir der Bauch wehtat? Nicht allzu lange ist es her, aber im letzten Jahr musste ich doch häufiger daran denken und da einfach häufiger lachen.
Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz. Durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als Durchschnitt wollen.